Dresdner Stadtgeschichten, ein Podcast vom Dresdner Kulturmagazin. Folge 1: Der Schnürkellose.
Sein Verdienst als Architekt ist unbestritten. Doch ist er nur wenigen bekannt. Die Rede ist von Heinrich Tessenow. In Dresden ist vermutlich jedem das Festspielhaus Hellerau ein Begriff. Das außergewöhnliche Gebäude war Tessenows größter Auftrag und er arbeitete viele Jahre daran. Aber auch in Berlin, in Thüringen und in seiner Heimat Mecklenburg hinterließ er Spuren. Am 7. April 1876 wird Tessenow in Rostock geboren. Als Jugendlicher beginnt er eine Lehre in der Zimmermannswerkstatt seines Vaters. Im Anschluss besucht er eine Baugewerkschule. Ab 1899 studiert Tessenow Architektur in München. Er arbeitet als Lehrer, bevor es ihn 1909 zum ersten Mal nach Dresden verschlägt. Hier wird er Assistent von Martin Dülfer, seinem ehemaligen Dozenten. Im Anschluss lehrt Tessenow an weiteren Bildungseinrichtungen, unter anderem an den deutschen Werkstätten. Seine Herkunft als Zimmermannssohn begleitet ihn sein Leben lang und bringt ihm auch einen Spitznamen ein, der Heilige Schreiner. Über die Herkunft des Spitznamens haben wir mit Dr. Claudia Quiring gesprochen. Sie ist die Kuratorin der Tessenow-Ausstellung im Dresdner Stadtmuseum.
Dieser Spitzname Heiliger Schreiner kommt von Julius Posener. Das war ein Architekturschriftsteller, Hochschulprofessor, der sehr geschätzt wird seit langem, also eben auch noch heute, und uns viel überliefert hat, weil er auch noch Zeitzeuge teils war und mit den Architekten direkt gesprochen hat. Und er äußert sich dazu, dass er den Heinrich Tessenow ja auch ein bisschen spöttisch als Heiligen Schreiner bezeichnet hat. Da steckt natürlich sowas drin. Offensichtlich war das Schreinerhandwerk für ihn unglaublich wichtig, sonst wäre es ja nicht wert, hervorzuheben. Und er hat auch, Tessenow hat, glaube ich, nie von Architektur gesprochen, sondern von Baukunst. Das zeigt auch so ein bisschen die Herkunft. Und dieser Heilige Schreiner, das ist natürlich das Reine überhaupt, also makellos. Ich glaube, Tessenow war schon auch von sich überzeugt. Ich sagte, er ist jetzt nicht so ein Werbemann gewesen, aber er hatte sehr feste Prinzipien. Und das ist ja was, was einen Heiligen sozusagen auch auszeichnet oder ein Heiliger. Und das hat Julius Posener verknüpft und ihm diesen etwas spöttischen Beinamen gegeben, wo im Kern, glaube ich, Wahrheit drinsteckt. Also diese Bedeutung des Handwerks, nicht nur Schreinerhandwerk, ist schon enorm für Tessenow.
Tessenows Entwürfe für Hellerau verhelfen ihm als Architekt zum Durchbruch. Gegründet wurde die Siedlung 1908 auf Initiative von Karl Schmidt, einem Dresdner Möbelfabrikanten. Seine Inspiration war die Idee der Gartenstadt, wie sie der britische Stadtplaner Ebenezer Howard entworfen hatte. Veröffentlichungen zu diesem Thema erschienen in England bereits 10 Jahre vor der Gründung Hellerau. Mit der Industrialisierung zog es immer mehr Menschen vom Land in die Stadt. Sie lebten in überfüllten Mietwohnungen. Die hygienischen Zustände waren katastrophal. Als Gegenmaßnahme sollte die Errichtung von Gartenstätten die Vorteile der Stadt, also Arbeitsplätze, Kultur und Bildung, mit den Vorteilen des Landlebens, nämlich frischer Luft, Platz und Naturnähe, verbinden. Das Konzept der Gartenstadt basiert auf der Lebensreformbewegung. Die Lebensreformbewegung entstand in den 1890er Jahren in England. Das Land war der Ausgangspunkt der industriellen Revolution. Man setzte sich ein für gesündere Ernährung, körperliche Bewegung, Naturverbundenheit und eine abstinente Lebensweise. Körper und Geist sollten von den Folgen der Industrialisierung geheilt werden. In jener Zeit entstehen Strömungen, die auch heute noch eine Rolle spielen, etwa vegetarische Ernährung, FKK oder die Anti-Alkohol-Bewegung. Zu den Gründungsvätern Hellerau gehören Karl Schmidt, Richard Riemerschmidt und Wolf Dorn. Als im Herbst 1909 ein Architekt für Arbeiterreihenhäuser gesucht wird, taucht erstmals Tessenow in der Gartenstadt auf. Der hatte gerade erst das Patent für die von ihm erfundene Tessenow-Wand beantragt. Was hatte es mit dieser Erfindung auf sich? Hans-Georg Lippert, Inhaber der Professur für Baugeschichte an der TU Dresden, erklärt.
Die Tessenow-Wand, das ist eine Mischkonstruktion aus einem tragenden Holzrahmen, könnte man sagen, oder einem tragenden, schmal dimensioniertes Holzskelett, was dann ausgefüllt ist mit Ziegelsteinen. Also die Ziegelsteine tragen nicht, das ist keine Mauer, auf der dann eine Last aufliegt, sondern tragen tut dieser Holzrahmen, aber die Zwischenräume sind mit den Ziegeln ausgefüllt und dahinter ist dann noch so eine schmale Dämmschicht oder ein Luftraum, um ein bisschen mehr Wärmedämmung da auf die Art und Weise zu erzeugen. Schnell und kostengünstig ist die Devise.
Tessenows erklärtes Ziel war es also, den Urausdruck des Hauses zu finden. Sein Motto: Das Einfache ist nicht immer das Beste, aber das Beste ist immer einfach. Aus welchen Ursprüngen hat sich eigentlich die Idee vom Urtyp des Hauses entwickelt?
Es gibt um 1900 eine umfängliche Diskussion innerhalb der Architekturszene, gerade auch in Deutschland, wohin die Entwicklung im neuen Jahrhundert, 20. Jahrhundert, gehen soll. Und da kommt eine Diskussion auf um die Notwendigkeit von Typisierung und Normierung einerseits oder ob der individuelle Künstler, der Künstlerarchitekt weiter, so wie man das gewohnt war, die große Rolle spielen kann. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze. Was wir heute klassische Moderne nennen, die weiße Moderne, Walter Gropius oder ähnliche, die sagen, okay, wir müssen typisieren. Und es gibt dann die anderen, das sind die eher, sagen wir mal, die Konservativen, die Bürgerlichen, die traditionalistisch Eingestellten, die, nachdem das 19. Jahrhundert immer sozusagen Best-of gemacht hat, die jetzt auf der Suche sind nach der Essenz. Und in die Richtung geht auch das, was Tessenow macht.
Zusammengefasst heißt das also nichts anderes als,
dass er sich reduzieren will auf das Wesentliche oder auch konzentrieren will auf das Wesentliche. Das heißt, ein Haus muss ordentlich aussehen. Das ist jetzt sehr salopp gesagt, sehr pauschal. Aber das heißt, gute Proportionen zum Beispiel, gut nutzbar und in die Landschaft passen und solche Dinge. Und das ist für ihn das Wesentliche.
Tessenows schnörkelloser Baustil stößt in den Anfangsjahren allerdings auf wenig Anerkennung. Auch seine Berufsgenossen fanden seine Bauten reizlos und zu nüchtern. Erich Hähnel, Kunsthistoriker am Dresdner Historischen Museum, das ist die heutige Rüstkammer, kommentierte damals die Reaktion der Bürger auf Tessenows Reihenhäuser wie folgt.
Tessenow hat im Aufbau den äußersten Grad der Einfachheit erreicht. Aber der puritanische Charakter dieser Häuser, die am Schenkenberg liegen, findet indes nicht den Beifall der Bewerber. Diese glauben hier einen gewissen Arme-Leute-Geruch zu spüren und ziehen die Reihenhäuser Riemer Schmitz den kahlen Schöpfungen Tessenows vor.
Ähnlich soll auch die Reaktion auf den zweiten Häuserzug von Tessenow ausgefallen sein. Wann immer es Tessenow an Aufträgen mangelte, und das kommt im Leben eines Architekten häufiger vor, widmete er sich umso eifriger der Gestaltung seiner Entwürfe.
Er ist ein sehr, sehr feiner Beobachter und Zeichner. Und es macht wirklich Spaß, sich die Zeichnungen von Tessenow anzuschauen. Weil immer wieder taucht da so ein Kaktus auf und so ein ganz zartes Pflänzlein, wo man denkt, ach Mensch, das muss doch mal gegossen werden. Und das macht er aber immer wieder. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der dezente Humor auch von Tessenow.
Zurück zu Tessenows Wirken in Hellerau. Was machte die deutsche Gartenstadt eigentlich zu einem so besonderen Projekt?
Hier in Hellerau, durch die Akteure, die dann da waren. Also Schmidt mit seiner Möbelfabrik und Wolf Dorn als sozusagen der Impresario, der das Ganze dann auch publik gemacht hat und dafür geworben hat. Da kommt irgendwo die Idee dann auf, dass das mit einer neuen Form von Städtebau und Wohnen nicht getan ist, sondern dass das Ganze auch so etwas wie einen spirituellen Mittelpunkt braucht, wo die neue Gemeinschaft, die da entstehen soll, sich dann auch in ihrem Gemeinschaftsgefühl entsprechend finden kann.
Nach einer Idee von Theodor Fischer, selbst Architekt in Hellerau, sollte ein zentrales Gebäude geschaffen werden. Die Idee für das Festspielhaus Hellerau war geboren. Auch bei den Gründervätern findet die Idee großen Anklang. Bereits mit der Gründung steht fest, dass Musik und Musikpraxis eine große Rolle in Hellerau spielen werden. Zunächst übernimmt der Prager Musikologe Richard Batka die musikalische Leitung. Doch nachdem Wolf Dorn eine Aufführung von Emile Jacques Dalcroze gesehen hat, ist er sich sicher, die perfekte Besetzung gefunden zu haben. Dorn war sofort Feuer und Flamme und erhoffte sich Weltbewegendes von der Rhythmik. Und so beschließt er zu bauen, was immer Dalcroze für seine Kurse braucht. Am 7. Juli 1910 wird der Vertrag zwischen Jacques Dalcroze und Hellerau geschlossen. Damit verbunden ist das Versprechen, dass Dalcroze im zukünftigen Festspielhaus sein Institut einrichten darf. Dorn hatte als Architekten zuerst Peter Behrens im Sinn, kommt dann jedoch auf die Idee, den jüngsten der Hellerauer Architekten zu fragen. Und das ist Heinrich Tessenow. Tessenow und Adolf Appjahr fanden schnell einen gemeinsamen Nenner. Appjahrs Ruf als Bühnengestalter war legendär. Zudem arbeitete er bereits seit 1906 mit Jacques Dalcroze zusammen. Dalcroze wollte ein modernes Musiktheater, das mit den Konventionen der Zeit bricht. Seine Espace Rhythmique sollten die Basis für die Bühnengestaltung bilden. Für die Entwürfe arbeiteten Tessenow und Appjahr eng zusammen. Was macht das Festspielhaus eigentlich so ungewöhnlich?
Weil es einerseits zwar mit einer ganz klassischen Motivik arbeitet, also ein Tempel für die Künste, mit allem drum und dran auch und mit einem Entwurfskonzept, was eigentlich klassizistisch ist, so von der Art, wie das Gebäude gemacht ist, wie die Räume angeordnet sind und so. Gleichzeitig es aber diesen Ansatz dann sehr stark transformiert durch die sehr zurückgenommene Form, in der das dann gemacht ist, durch die abstrahierten Einzelheiten. Das Ganze handwerklich sehr gut gemacht, mit sehr präzisen Details und einer sehr, sehr guten Ausführungsqualität.
Das Festspielhaus sollte ursprünglich am oberen Rand des Marktplatzes liegen. Dort sollte sich auch das Zentrum der Gartenstadt und die öffentlichen Gebäude befinden. Aus nicht vollständig geklärten Gründen wird dieser Bauplatz allerdings aufgegeben. Das Festspielhaus entsteht stattdessen am nordöstlichen Rand des Ortes. Auch auf den monumentalen Charakter, den Tessenow zuerst im Sinn hatte, muss er verzichten. Dalcroze jedenfalls ist von Tessenows finalem Entwurf hellauf begeistert. Ebenso enthusiastisch zeigt sich auch Appjahr.
Tessenow hat in fast genialer Weise begriffen, dass sich die Architektur dieses Gebäudes gegenüber dem Leben, das hier erweckt werden soll, zurückhalten muss. Er hat verstanden, dass der Stil dieses Instituts in völligem und heiter unaufdringlichem Verstummen jeder Linie und jeder Oberfläche liegt. So betrachtet, hätte man es wirklich nicht besser machen können. Und Tessenows Intuition erscheint mir tatsächlich verblüffend.
Das wohl Außergewöhnlichste ist der große Saal. Der russische Bühnenbildner Alexander von Salzmann kümmert sich um die Beleuchtung. Wände und Decken werden mit hellem Stoff bespannt. Dazwischen bringt Salzmann tausende Glühlampen an. Sie können nach Bedarf umgeschaltet werden, um verschiedenste Effekte zu erzielen. Jacques Dalcroze, Rhythmikinstitut, bringt es zu großem Erfolg. Aber der Bruch zwischen Carl Schmitt und Wolf Dorn wird immer deutlicher. Im September 1913 nimmt Tessenow einen Ruf an die Kunstgewerbeschule in Wien an. Er wird dort Leiter einer Meisterklasse. Man munkelt, dass Tessenow die Flucht ergriff, weil andere Architekten nur ihren eigenen Kopf durchsetzen wollten. Auch nach dem plötzlichen Tod von Wolf Dorn geht der Streit zwischen Riemer Schmidt und der Familie Dorn weiter. Mit dem Bruder des verstorbenen Wolf Dorn diskutiert Tessenow oft über eine Rückkehr. Im Frühjahr 1919 kehrt Tessenow von der Kunstgewerbeschule aus Wien zurück. Er korrespondiert mit Karl Scheffler über eine neue Strategie für Hellerau. Sein Plan war es, selbst Chefarchitekt zu werden und Riemer Schmidt vom Thron zu stoßen. Doch Tessenow hat noch weitergehende Pläne. Er überlegt, eine Handwerkergemeinde zu gründen. Grund dafür ist die Not nach dem Ersten Weltkrieg. Schon in Wien wurde Tessenow beauftragt, eine Kriegsheimkehrersiedlung zu entwerfen. In dem Projekt sieht er die praktische Umsetzung des Urausdrucks des Hauses. Mit geringstem Budget und Material müssen möglichst effizient Notunterkünfte ohne jegliche Schmuckelemente hochgezogen werden. In seinen Büchern äußert Tessenow seine Gedanken zu den gesellschaftlichen Problemen, die aus der Kriegserfahrung entstanden. Als Gegenmittel schwebt ihm eine Rückkehr zur Kleinstadt vor. In Städten mit maximal 60.000 Einwohnern und einer Stärkung des Handwerks sieht er die Zukunft für eine bessere Gesellschaft. Die Handwerksbetriebe sollten ähnlich wie in den mittelalterlichen Zünften organisiert werden. Claudia Quiring zur Rolle des Handwerkers bei Tessenow.
Und er hat gesagt, die Handwerker haben so eine umfassende Schulung, wenn sie das absolvieren und auch gut meistern, die extrem nützlich ist insgesamt für die gesellschaftliche Entwicklung. Im Gegensatz zum Beispiel zu Fachidioten, die müssen technisch versiert sein, auch also Baukonstruktionen zum Beispiel beherrschen. Das sind Fähigkeiten, auch Prägungen, die man dann bekommt, wenn man im Handwerk unterwegs ist, die sehr wertvoll sind für die Gesellschaft in sich.
Für seine Handwerkergemeinde will Tessenow verschiedenste Gewerbe gewinnen. Doch die Entwicklung der Gemeinde stagniert. So wird Hellerau zum zweiten Mal zur Heimat von Tessenow. Hier lernt er Schiller Schlichter kennen. Sie war Schülerin am Institut von Jacques Dalcroze und wurde zu seiner Lebensgefährtin. Zur gleichen Zeit hatte Tessenow eine Dozentenstelle an der Dresdner Kunstakademie. Man munkelt, um dort aufgenommen zu werden, musste man einen Stuhl in Tessenows Handwerkergemeinde bauen. Und mit Möbeln hat Tessenow mehr als nur beiläufig zu tun.
Er hat sich eigentlich irgendwie parallel immer mit Möbelbau beschäftigt. Er ist selbst Zimmermann und er hat zuerst für den Familienbereich eigentlich Möbel entworfen. Und die waren auch teils sehr speziell. Dann aber auch einfachere Möbel, die zum Beispiel auch in Serie gegangen sind. Und diese Möbel hat er natürlich auch immer wieder ausgestellt. Unter anderem bei den Jahresschauen deutscher Arbeit, die in Dresden ab 1922 stattgefunden haben. Das bekannteste Werk ist da, glaube ich, die Uhr von ihm, eine Wanduhr, eine Pendeluhr, die auch noch zu DDR-Zeiten in recht hoher Stückzahl tatsächlich produziert wurde. Das war so ein Kassenschlager, kann man vielleicht sagen.
1926 wird die Handwerkergemeinde aufgelöst. Tessenow kehrt Hellerau endgültig den Rücken. Wiederholte Einladung, doch noch einmal zurückzukehren, lehnt er ab. Auch Jacques Dalcroze und seine Bildungsanstalt verlassen Hellerau. In den 20er Jahren werden zahlreiche Kleinhäuser in Hellerau wegen der Inflation in Privatbesitz überführt. Den Nationalsozialisten, die 1933 die Macht übernehmen, fehlt jedes Verständnis für die Gartenstadt. Die deutschen Werkstätten werden in die Kriegswirtschaft eingegliedert. Das Festspielhaus wird zwischenzeitlich als Polizeischule, Lazarett und Kaserne genutzt. 1926. Tessenow zieht nach Berlin, wo er eine Stelle an der Technischen Hochschule annimmt. Kunstkritiker und Publizist Karl Scheffler schreibt 1928 in der Zeitschrift Kunst und Künstler:
Vor 16 Jahren wurde durch einen ausführlichen Aufsatz mit Abbildungen in diesen Blättern einer breiteren Öffentlichkeit zum ersten Mal der Name Tessenow bekannt. Mit unserer Einschätzung Tessenows waren damals selbst viele Freunde nicht einverstanden. Sie zögerten, begriffen nicht, was an den einfachen Formen Bemerkenswertes sein sollte, und fanden die abgebildeten Bauten reizlos und nüchtern. Ins Licht der Öffentlichkeit tritt seine Gestalt eigentlich erst jetzt. Nun wird er als führende Persönlichkeit anerkannt. Sein Name hat Klang und Gewicht. Und es beginnt für ihn spät, doch nicht zu spät, die Zeit des Bauens.
In Dresden wird ab 1925 nach seinem Entwurf die Landesschule Klotzsche gebaut. 1926 kommt sein Entwurf für die Eisenbahnbrücke in Meißen zur Ausführung. Umstritten ist die Gestaltung des Ehrenmals für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Der Gedenkraum befindet sich in der Neuen Wache in Berlin. Eine Öffnung der Decke ist für die Gedenkhalle nicht vorgesehen. Tessenow hält sich aber nicht daran und gewinnt den Gestaltungswettbewerb. Vor anderen Größen wie Mies van der Rohe. Unter den Nationalsozialisten bekommt Tessenow kaum noch Aufträge. Er bewirbt sich auf Drängen seines damaligen Assistenten Albert Speer auf die Ausschreibung für Bad Prora. Den Auftrag für das NS-Ferienheim bekommt er aber nicht. Auch Entwürfe für Berlin, Magdeburg, Warnemünde oder Potsdam kann er nicht realisieren. Einen Ruf an die Akademie der schönen Künste in Istanbul lehnt er nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ab. Er beteiligt sich an der Aufbauplanung für verschiedene Städte. Auch für den Wiederaufbau des Goethehauses in Frankfurt 1947 ist er im Gespräch. Dem folgt am Ende jedoch kein Auftrag. 1950 stirbt Tessenow in Berlin. Als Hochschullehrer war Tessenow eine Autorität. Er sah es gern, wenn seine Schüler ihm nacheiferten.
Man ging an eine Hochschule, um bei einem bestimmten Architekten dann Entwürfe zu machen. Das war also, sagen wir mal, noch deutlich stärker ausgeprägt, so eine Art Meisterklassensystem, wie das an Kunstakademien ist, also viel stärker als es heute ist noch. Tessenow, ich denke, ich aufgefallen einerseits durch eben seine puritanische Schlichtheit, die er immer sehr stark vertreten hat, und ein Stück weit inszenierte Einfachheit, war er offensichtlich jemand, der sehr stark darauf aus war, eine Schule zu bilden, eine Jüngerschaft um sich schart, die sich bemüht, es dem Meister gleich zu tun.
So wird die Beschreibung Tessenows als der heilige Schreiner um eine Facette reicher. Sein auf reine Schlichtheit ausgelegter Baustil und sein priesterlicher Lehrstil passten hervorragend zu seiner handwerklichen Ausbildung. Tessenow gilt heute als ein Vorreiter von Sachlichkeit und Reformarchitektur. Sein Festspielhaus steht dafür in Dresden wie kein zweiter Bau. Seit 2004 befindet sich hier das Europäische Zentrum der Künste. Mit seiner interdisziplinären Ausrichtung sieht es sich im Geist der schnörkellosen Moderne.
Sie hörten Der schnörkellose Heinrich Tessenow aus der Reihe Dresdner Stadtgeschichten, ein Podcast vom Dresdner Kulturmagazin. Skript Rebecca Klärner, Sprecherin Kathleen Gaube, Sprecher Hanno Wukasch, O-Töne Claudia Quiring und Hans-Georg Lippert, Ton und Musik Emanuel Uch.